Folgeschäden von Prostitution analysiert. Und in ihren Studien, also in dieser Studie Nine Countries, hat sie jedes Mal die Frage gestellt, wurden Bilder von ihnen veröffentlicht. Sie hat herausgefunden, also wenn Pornografie mit im Spiel ist, das ist ja das, dann Bilder, die man nicht mehr unter Kontrolle haben und die weiter verbreitet werden und so. Wenn Pornografie mit im Spiel war, war die posttraumatische Belastungsstörung höher. Ja. Pornografie ist schlimmer als Prostitution, weil viele gehen in die Prostitution und sagen, ja, ich mache das nur kurz, ja, und helfe vielleicht jemandem, nachher bin ich draußen. Aber wenn man weiß, das sind Bilder von mir, ja, die mich weiter schänden, die ich nicht unter Kontrolle habe, die mein Leben zerstören, die mir meine Würde weiternehmen, dann ist die Belastungsstörung höher.
Vielleicht auch, warum auch immer, meinen sie, machen das beide, aber dass quasi diese posttraumatische Belastungsstörung quasi zwangsläufig folgt. Ich gehe mal davon aus, dass sie nicht die einzige Traumatherapeutin sind, die das behauptet, sondern dass es wahrscheinlich eher Common Sense ist unter Traumatherapeuten. Warum wird bei uns in der Gesellschaft bis hoch in die Politik das nicht gesehen? Wenn das so ist, ist das doch ein Skandal. Also, was könnten wir tun, damit in unserer Gesellschaft dieses Wissen verbreitet wird? Das müsste ja im Spiel sein. Also wenn wir jetzt sagen würden, keine Ahnung, von 100 Frauen passiert das einmal, dann ist es auch ganz schlimm, aber das ist ja nicht. Also von 100 Frauen sind es 100, das ist, und von Millionen Frauen sind es Millionen. Also mir geht das nicht ganz, oder nein, andersrum. Ich möchte dafür kämpfen, dass wir eine Gesellschaft werden, wo das bekannt wird.
Das ja, absolut. Ja, Ihre Frage ist ganz wichtig und ich stelle mir selbst auch die Frage, ich werde jetzt keine richtige Antwort Ihnen bringen können, aber ich denke, es ist Ausdruck einer Krise der Demokratie. Ja, was meine ich damit? Ja, ich meine, wir wählen ja Abgeordnete hier, die eigentlich unter unser Grundgesetz schützen und nach dem sich also ihre Politik betreiben und nicht, dass sie wiedergewählt werden. Verstehen Sie? Das sind zwei Paar Schuhe. Ja. Und ich denke, viele Politiker und Politikerinnen verwechseln das. Ja. Sie werden nicht gewählt, um einen Platz zu bekommen im Bundestag, sondern sie werden gewählt, um die Gesellschaft weiterzubringen. Und wenn wir heute Morgen gesagt haben, ja, dass 9 von 10 Frauen mindestens, das sagt auch die Polizei, Opfer von Menschenhandel und Zwangsprostitution ist, dann bedeutet das in Zahlen, ja, wenn wir mal von dieser Zahl 400.000 Frauen in Deutschland ausgehen, ja, wir wissen nicht genau, wie viele es gibt in der Prostitution, aber dann bedeutet das in Zahlen, dass wir 360.000 Frauen hier in Deutschland haben, die Opfer von Menschenhandel sind. Ah, ja. Und das wird einfach so hingenommen und niemand empört sich von unseren gewählten Abgeordneten. Ja? Wir sind empört, wir Bürger, aber die dafür eigentlich gewählt wurden, das ist ihre Aufgabe, ja. Die bewegen noch nicht mal einen kleinen Finger dafür. Und deswegen sage ich, es ist Ausdruck einer Demokratiekrise. Und das macht mich sehr traurig. Ja.
Vielleicht noch eine Sache, dass natürlich hinter diesem System auch organisierte Strukturen stecken, die auch Kontakte ja bis zu Leuten in hohen Positionen haben, wo dann die Dinge natürlich auch nochmal beeinflusst werden. Man muss auch sagen, es war zum Beispiel ein parlamentarischer Abend in Berlin vor kurzem und da hat die französische Senatorin Laurence Rossignol gesprochen darüber, wie es verlief, als sie das erste Mal in ihrer Partei eben dieses Sexkaufverbot angebracht hat, ja, so eine Idee. Und zusammengefasst ja, wurde sie dann gefragt, ja, ob sie nichts anderes zu tun hat, als wie den Männern ihren Spaß zu nehmen. Ja, sie war quasi umzingelt von Freiern in der hohen Politik. Ja. Und ich möchte jetzt keinem Abgeordneten von uns irgendwas unterstellen, aber Freier sind eben in unserer Gesellschaft und sie werden auch in hohen Ämtern sein, in der hohen Politik. Und das ist natürlich die große Masse, was auch natürlich ein Grund ist, warum es schwer ist, das Thema schnell voranzubringen, weil die Profiteure überall sitzen. Ja. Seien es die Ausbeuter, die Geld von den Frauen kassieren, seien es die Freier, die die Frau sexuell ausbeuten und ihren Spaß haben. Das ist halt ein riesiges System, wo Gelder dahinter stecken und eben auch Menschen, ja, die davon profitieren.
Ja, vielleicht, ja, dann, ja, weil das ist ein Thema, das interessiert mich wirklich. Ich könnte darüber jetzt länger auch referieren und mir Gedanken machen, aber naja, also ich höre oft von Politikern, aber auch nicht nur, auch von anderen, die sagen, ja, Deutschland ist noch nicht so weit, ja, was heißt das, Deutschland ist noch nicht so weit, weil wir wollen noch nicht die Gleichstellung der Geschlechter oder wir sind noch nicht so weit, dass wir aufhören, Frauen sexuell auszubeuten, was heißt das, ich verstehe es nicht. Auf der anderen Seite, als Schweden 1999 das Gesetz eingeführt hat, 70% der Bevölkerung war dagegen. Das müssen Sie wissen. Heute ist 70% der Bevölkerung dafür. Ja, wir müssen uns, also unsere Abgeordneten, sollten sich anhand unserer Grundgesetze orientieren, nicht anhand von, ja, was will die Masse, weil Freier sind die überall in der Gesellschaft. Bitte, also orientieren wir uns nicht an, ja, an den Lobbyisten und den Freiern. So müssen wir wirklich 2000 Jahre warten. Ja, nee, ganz ehrlich.
Also, ich war ja vor, bevor ich diesen Zuhälter schon kennengelernt habe, hatte ich ja, wie gesagt, Probleme mit meiner Mutter. Das waren ja auch so Push-Faktoren, wie wir vorher gesagt haben, Vernachlässigung, Gewalt. Das war bei mir nicht, bei mir war es viel psychische Gewalt, emotionale Gewalt. Ich bin dann magersüchtig geworden. Das war natürlich für die Lehrer auffällig. Ich hatte auch mal mit einer Lehrerin gesprochen, aber es wurde nicht so wirklich ernst genommen. Also ich habe auch den Kontakt gesucht, aber die Lehrerin war überfordert und hat dann es eher abgewehrt. Aber ich habe so die Verhältnisse zu Hause auch, ja, versteckt. Ja. Und diese Lehrerin war halt so, wo ich versucht habe, mit jemandem zu sprechen. Ich hatte dann aber eine schlechte Erfahrung mit ihr gemacht. Und ich möchte jetzt auch keinen Fall die Schuld geben, dass ich in die Prostitution eingestiegen bin durch diesen Mann. Aber ich möchte damit vielleicht deutlich machen, wenn man irgendwie Lehrerin in der Schule ist und man weiß es nie, ja, die Pubertät hat viele Facetten. Es muss nicht gleich ein Loverboy dahinter stehen. Es ist halt schwierig abzuschätzen, auch generell, sage ich mal, wenn ja, Kinder misshandelt werden in ihren Familien, zeigen sie vielleicht auch Auffälligkeiten. Was ich mitbekommen habe, ist, dass sich Lehrer eher zurückhalten, weil sie Angst haben, sie würden dann die Familie verärgern, die Mutter verärgern, da vielleicht einfach ein bisschen mutiger werden, ja, nicht den Eltern gleich unterstellen, dass sie schlechte Eltern wären, aber vielleicht einfach, wenn man so Verhaltensauffälligkeiten sieht, das nicht gleich, ja, aufgeben, sondern vielleicht da dranbleiben, weiter beobachten und ja, ich weiß nicht, ob ich Ihre Frage beantworten konnte, so halbwegs. Okay.
Da gab es doch diesen Film. Film Loverboy. Den fand ich eigentlich, ich weiß nicht, ob den irgendjemand kennt, gut gemacht. Und ganz zum Schluss, wo alles auch offenbar wird bei diesen Mädchen und es auch wieder zurück zu den Eltern geht, geht es wieder zu diesen zurück. Und für mich ist da die Frage, also das scheint ja dann ganz, ganz starke emotionale Bindung auch an diesen Mann zu sein, obwohl es dass er das alles Schreckliche auch erlebt hat und auch an diesem Schrecklichen ziemlich kaputt gegangen ist. Und es geht doch zurück. Ach, da hätte ich jetzt zwei Fragen. Einmal eben die Ursache, was könnte man da machen, dass es nicht zurückgeht oder überhaupt warum geht es zurück? Es geht ja zurück in diese schreckliche Situation.
Also zunächst mal, hat es, glaube ich, vorher gesagt in dem Workshop, aber hier noch nicht. Die Frau Kannemann, die hat von einer Rückfallquote von 60-70% der Betroffenen gesprochen, wenn sie in der Situation allein gelassen werden. Und wenn ihnen geholfen wird, dann eine Rückfallquote von ca. 20-30%, aber die Rückfallquote ist immer noch da. Ja, was man jetzt bei Menschenhandel hat, wo die Frau entführt wird, die geht nicht mehr zum Täter zurück, dann. Ursache ist natürlich vielleicht einerseits diese emotionale Bindung, eine gewisse Zeit lang, aber ich würde auch sagen, was wir dann dort aufgelistet haben, wenn die Frau schon in der Prostitution war, das Mädchen, ja, wenn die schon die ganze Zeit sexuell penetriert wurde von Freiern, von dem Freund niedergemacht wurde. Ich meine, man kann darüber, ich denke, manche Leute können sich gar nicht vorstellen, was das mit einem Menschen wirklich macht. Man geht kaputt daran. Es ist wirklich diese Ich-Auflösung und dieses, vor kurzem hatte eine ehemalige Prostituierte, die ich kenne, gesagt, der Ausstieg war für sie auch deshalb so schwer. Sie hat gesagt, ich war eine Nutte, ja, und ich werde immer eine Nutte bleiben, egal ob ich aufhöre oder nicht aufhöre. Ja, dieses Stigma, dieses Gefühl, ja, dieses einmal, ja, ich wurde von den Freiern so behandelt und jetzt ist es auch schon egal, weil jetzt werde ich immer diese ja, Nutte bleiben. So hat sie es formuliert. Ja. Und unter anderem deswegen brauchen wir, was wir gesagt haben, ein effektiveres Vorgehen gegen Menschenhandel, das eben genau um diese Täter, wo das Mädchen zurückgeht, wenn man das Mädchen nicht erreichen kann, dass man diese Täter eben findet und dass man eben auch die Freier bestraft. Ja, dass die Freier eben nicht so eine Frau, die kaputt ist, die sich, es klingt blöd, aber manchmal gar nicht mehr wehren kann, ja, weil sie ihre Identität verloren hat, weil sie ihre Persönlichkeit verloren hat, dass man die Freiheit da bestraft. Ja. Und dass man das Mädchen trotzdem nicht allein lässt, dass man und vor allem auch keine Vorwürfe macht. Weil was ich ganz, ganz oft bei dem Thema höre, ist, dass ihm Vorwürfe gemacht werden. Ja, du bist doch dumm, du bist doch naiv, was machst du das? In der Situation ist das Wenigste. Und wenn man sagt zu dem Mädchen, du bist dumm, naiv, dann ist es immer so, die wird sich dann immer weiter von einem entfernen. Also was man machen kann, ist, man kann immer noch sagen, ich bin da für dich, wenn du was brauchst. Aber dieser Druck, dumm, naiv, das ist ganz schlecht.
Ja, braucht ja dann den
Wert,
anstatt wieder
genau
zu präsentieren.
Ja. Naja, vielleicht ein Beispiel aus der Praxis. Ich habe über posttraumatische Belastungsstörungen gesprochen, aber es sind nicht nur Bilder, die auftreten, aber eine Frau, ja, wo der Missbrauch jetzt schon länger zurückliegt, über 10 Jahre, aber wenn sie manchmal getriggert wird und es kann nur so einmal kurz anfassend sein von einem Mann, dann tauchen auf einmal Täterintrojekte in den Vordergrund, die ihr sagen, ja, du musst jetzt alles machen, was er will, dich ausziehen und dich ausliefern, ja. Und sie dissoziiert. Also nur, dass sie das. Und ich bin schuld daran und sie spürt Ekel, das drückt sie weg und dann ist sie weg. Das geht in einer Sekunde.
Wenn das Ganze noch nicht so weit ist, dass schon Loverboy-Methode, wie man sonst vielleicht fortgeschritten ist, was macht denn Mädchen und Frauen stark, sich gegen übergriffiges Verhalten effektiv zu wehren? Weil ich
beobachte, also der Hintergrund meiner Frage ist, dass ich beobachte, dass es Konstruktionen gibt, da muss noch kein Loverboy aktiv da am Werk sein. Aber dass Mädchen, junge Frauen Verhalten von Männern tolerieren, wo ich sage, warum lässt sie das zu?
Ja, das kann ich in meiner Praxis auch mittlerweile beobachten. Die Gesellschaft ist schon kaputt gemacht. Das ist so.
Aber was macht sie stark, meine ich? Wie kann man helfen?
Was macht sie stark?
Also, ich habe jetzt schon ein paar Mal so Aufklärungsarbeit in Schulen gemacht. Und ich glaube, dass das eine ganz, ganz wichtige Arbeit ist, weil die werden versaut durch Pornografie, durch alle möglichen Sachen, ja, wo ihnen vermittelt wird, dass sexuelle Gewalt normal ist, dass die Mädchen und Frauen das halt machen müssen, wenn der Freund es will, auch wenn sie keine Lust dazu haben. Und deswegen glaube ich, dass es ganz, ganz wichtig ist, dass man das auch im Unterricht mit reinbringt und dass man Aufklärungsarbeit schon früh in der Schule macht, um, ich sage ganz ehrlich, ich glaube, erwachsene Leute kann man teilweise nicht mehr retten, ja, diese Generation, aber die nachkommen, ja, dass man denen vermittelt, zum Beispiel, wenn ich in die Schule gehe, ja, ich erzähle was von der Loverboy-Methode, aber auch zum Beispiel über normale Beziehungen, dass, ich meine, die Loverboy-Methode beruht ja darauf, dass Menschen ihre Grenzen verletzen lassen und dass Menschen andere Grenzen verletzen. Und es fängt ja schon früh an, wenn ein Mädchen mit einem Jungen eine Beziehung eingeht. Und ich hatte da ein gutes Beispiel von einem Mädchen, was ich in der Schule betreut habe. Sie war aus schlechteren Verhältnissen. Und sie kam einmal und hat dann, sie war ganz traurig und hat zu mir gesagt, mein Freund, der wollte jetzt einen Schritt weiter gehen und ich wollte nicht und deswegen hat er Schluss gemacht, habe ich was falsch gemacht. Ja. Und da habe ich ihr gesagt, nein, du hast nichts falsch gemacht. Nur wenn du dich so weit fühlst, dass du das auch möchtest, ja, dann sollst du das tun, aber nicht vorher. Aber die Mädchen werden halt früh getrimmt, dass sie das machen müssen, auch wenn sie das gar nicht wollen. Ja. Und dann erkläre ich denen auch, das ist eine Grenzverletzung, ja, weil der Mensch das nicht richtig möchte. Und so klein fängt es an, weil Menschen, die nicht lernen, Grenzen zu setzen bei schon kleineren Sachen, ja, die werden irgendwann auch nicht mehr Nein sagen können, wenn ein Loverboy sie gefügig machen möchte. Und es ist auch nicht nur wichtig, dass die Mädchen eben lernen, Grenzen zu setzen, sondern dass auch die Jungs lernen, ja, erstmal Grenzen zu sehen und dann sie auch zu achten, ja, und nicht so Druck ausüben oder sowas. Und das ist ganz wichtig, finde ich, dass man diese Arbeit eben in die Schulen reinbringt. Ja.
Wollten Sie eine Frage stellen?
Hat sich erledigt. Dann.
Ja. Mein Name ist Jens Schmidt, ich bin im Verein Windrose in Düsseldorf und wir gehen in Schulen, um aufklären zu müssen oder wir, um aufzuklären über das Thema Loverboy und verwenden da den Workshop von Netzwerk gegen Menschenhandel, der da sehr hilfreich ist und haben unter anderem auch den Film von der Frau Kannemann, den wir dann zeigen. Auch kommen wir dann mit einem Vater, dessen Tochter 4 Jahre in der Prostitution war. Sein Name ist Dirk und sowohl die Frau Kannemann wie Dirk sagen, wichtig ist, das, was Sie vorhin angesprochen haben oder gefragt haben, was kann man tun? Wichtig ist, mit den Mädchen zu reden, im Gespräch zu bleiben. Und besonders die Mädchen, die eben kein intaktes Familienleben zu Hause, aus welchen Gründen auch immer haben, sind eben potenziell anfällig. Und deswegen ist es wichtig, mit ihnen zu reden. Und in diesem Workshop kommt unter anderem ein wichtiger Satz vor. Kein Mann, der dich wirklich liebt, wird dich in die Prostitution zwingen.
Darf ich was dazu ergänzen? Ich wollte auch nämlich darauf hinweisen, ich bin Shannon vom Netzwerk gegen Menschenhandel und Liebe ohne Zwang heißt das Programm und leider sind sie unten alle, also wir hatten welche so Materialhefte, man angucken könnte und auch akquirieren. Und genau, was du angesprochen hast, Sandra, also die, also Jugendliche allgemein aufklären, was sind ihre Rechte, wann, also sie dürfen immer Nein sagen, also was sind Grenzen, die man für sich setzt in einer Liebesbeziehung, wie sieht überhaupt eine gesunde Liebesbeziehung aus, was will ich in einer Beziehung, dass sie darüber sich Gedanken machen, das ist ein ganz wichtiger Teil, und Selbstbewusstsein, Stärkung, also diese ganzen Sachen helfen. Auf jeden Fall, dass die Jungs Grenzen achten. Und ich wollte einfach Bescheid sagen, für Leute, die daran Interesse haben, sowas auch zu machen. Also wir bilden auch Multiplikatoren aus, weil immer wenn nur einer Person da ist, also man kann nicht so viele Schulen abdecken, aber wir bilden Referenten aus. Und in Berlin gibt es Anfang April eine Multiplikatoren-Schulung. Und in Nordrhein-Westfalen ist in Erkrath ist in März eine. Also wer Interesse hat, kann mich gerne ansprechen.
In Baden-Württemberg im Mai.
Alles klar, das wusste ich noch nicht.
In Aalen.
So.
Ja, danke.
Sandra, eine Frage an dich. Du hast ja jetzt die Vorträge gehalten an den Schulen. Das tun wir auch oder wir sind hier dabei zu beginnen. Wie ist denn jetzt so das Interesse bei den Eltern? Hast du denn schon so Elternabende veranstaltet? Kommt es gut an? Weil das ist ja auch ein, denke ich, ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Eigentlich sollte man fast alle Schulen dazu verpflichten, in den Projektwochen oder wenigstens einmal im Jahr solche Schulungen zu machen.
Ja, also... Ich war in Schulen, Elternabend wurde bis jetzt einer veranstaltet, dann in der Schule, wo ich war auf einem Gymnasium. Das war sehr traurig, also es waren sehr viele Schüler da, es waren über 100 Schüler da. Am Elternabend waren da nur 5 oder 6 Eltern. Also das Interesse schien da nicht sehr groß gewesen zu sein, oder sie schienen es nicht für nötig zu halten, sich da mehr zu informieren. Ich glaube auch, dass es so ein bisschen ein Tabuthema ist vielleicht, ja, weil Prostitution ja generell so ein Thema ist, wo man nicht so gerne drüber spricht. Vielleicht, wenn man auch, ja, das war in einem Dorf, ja, in Bayern, ja, wo man denkt, da, ja, wir haben keine Probleme mit sowas oder es passiert nicht oder... Man muss dann immer noch so ein unangenehmes Thema ist. Also ich glaube auf jeden Fall, dass es wichtig ist, die Eltern mit einzubeziehen. Die dann dort waren, die waren auch, man hat gesehen, also es tut ihnen auch gut, über das Problem zu sprechen, weil sie sich einfach informieren wollen, weil sie sich interessieren und verhindern möchten auch, ja, dass ihrer Tochter sowas passiert. Aber es wäre gut, ja, wenn man mehr solche Elternabende veranstalten würde. Ja.
Ich mache auch die Akquisition bei den Schulen, um da für diese Loverboy, Anti-Loverboy-Schulung zu werben. Also das Thema heißt dann eben Liebe ohne Zwang, das ist dieser Workshop. Und bei vielen Schulen wird mir gesagt, sowas gibt es bei uns nicht. Klammer auf, heile Welt. Klammer zu. Bei jedem Workshop, den wir machen, fast bei jedem Workshop ist mindestens eine Person dabei, die direkt oder indirekt von diesem Thema betroffen ist. Und bei den Schulen, wo wir eine Schule gemacht haben, werden wir immer wieder angefragt. Also das heißt, es ist eine ongoing story, weil die Kinder wachsen ja nach. Und der potenzielle Kreis, den wir da sprechen oder mit denen wir diesen Workshop durchführen, sind 8. Klassen. Das sind eben gerade Mädchen, die noch sehr lieb und unbedarft und unkritisch durch die Welt gehen, und die sind genau sehr anfällig für solche Liebschaften.
Ja?
Also ich erlebe das auch, ich erlebe gerade bei den 13-jährigen Mädchen, dass die so konditioniert sind, zu gefallen. Also ich weiß nicht, da gibt es diesen YouTube-Kanal Bibi, der wird von Tausenden, Hunderttausenden von jungen Mädchen bedient, und Bibi verkörpert eine Welt und die Mädchen sind hin und weg. Und ich habe letztens auch so einen Workshop gemacht und bin, das war vor älteren Schülerinnen und Schülern, und bin so wütend geworden. Ich sage, wofür sind wir in den 80er Jahren auf die Straße gegangen? Wofür haben wir gekämpft, dass ihr Mädchen euch heute so anbiedert, so gefallen wollt? Also auch, ich erlebe sie dann auch in der Beratung, dann sind sie verliebt, dann machen sie ein Filmchen, wo sie sich selber befriedigen, das geben sie ihrem Lover und kurze Zeit später geht die Beziehung zu Ende und dann steht das Ding im Netz. Und dann ist Holland in Not und dann stehen sie da und wissen überhaupt nicht mehr, wie sie da wieder rauskommen. Ja? Und dann sage ich mir, was passiert, dass junge Frauen so gefallen wollen? So sich, ja, wir haben jetzt ein Format in der Diskothek in Aalen, das heißt unzensiert, da wird geworben, dass Mädchen das ja nicht ihren Eltern erzählen, das ist ja das Jugendamt war schon da, das Mädchen, was beim Eintritt den BH beim DJ abgibt, kriegt eine Flasche Sekt, das Mädchen, was im BH und Höschen einen Drink bestellt, bekommt eine ganze Runde für die Gruppe und die Mädchen, die sich dann gegen später auf die Bühne stellen und das Mädchen, was dann die meisten Würstchen in ihren Mund stecken kann, kriegt 50 Euro. Das läuft und es gibt Mädchen, also ich habe mich mit dem Diskothekenbesitzer jetzt auseinandergesetzt, der wollte von mir wissen, warum das frauenverachtend ist. Die sind 16, die wissen, was sie tun und wenn die sich auf die Bühne stellen und die Würstchen in den Mund schieben, ist das deren Problem. Also das hat er jetzt, glaubt er jetzt hoffentlich nicht mehr. Also da hat er von vorne gekriegt, aber da frage ich mich, was motiviert die Mädchen? Und die wissen gar nicht, was sie tun. Ne? Wahrscheinlich Wochen später fragen sie sich, warum habe ich auf der Bühne gestanden? Entschuldigung, meine Emotionen.
Ich denke mal, weil der Alkoholpegel dann auch schon so hoch ist, ja, dass sie dann nicht mehr in der Lage sind, zu unterscheiden. Ne?
Also es wurde auch gesagt, jetzt Mädchen zu unterstützen und ihnen zu sagen, sie sollen nur das tun, was sie wirklich möchten. Ja. Ich glaube, ein Problem ist, dass viele gar nicht wissen, was sie möchten.
Genau.
Ja. Das kommt auch noch
dazu. Sie sollen das vorher überlegen, ja.
Weil die völlig unbedacht sind mit 12.
Das oder das, ich wissen es einfach wirklich nicht.
Ich denke, die passiert die Liebe auch alles. Also für viele, was sie für Liebe halten, sind sie bereit, sich zu geben. Völlige Ausliefern.
Ja, und in dem Sinne aber nicht Liebe, sondern Anerkennung der Freude.
Ja, das ist halt so eine Liebe, die einem so vorgegaukelt ist, die einem so Zwang und Abhängigkeit führt.
Ja, ich denke auch, dass da Pornografie auch viel damit zu tun hat, weil dort wird ja vermittelt, ich meine, die schauen ja von früh, wie wir gehört haben, Pornografie und in der Pornografie geht es ja immer darum, dass die Frauen eigentlich das machen müssen, was der Mann gerne möchte. Ja, und das wird ja als normal verkauft, das ist ja genauso wie mit Prostitution, durch das Gesetz, was wir haben, wird Prostitution normal verkauft, ja. Und dort rutschen natürlich die Frauen schneller rein und das ist natürlich, ja, wenn so viele Leute das als ja, normal ansehen, ja. Dann ist es, glaube ich, vor allem für junge Leute sehr schwer, erstmal zu realisieren, dass das nicht normal ist, ja, dass es frauenverachtend ist. Ja.
Ja. Ja gut, wenn man so mit Altfeministinnen spricht, die sind sehr frustriert, ja. Also die sind auf die Straße gegangen, für die Gleichstellung und der Rechte der Frauen gekämpft. Und heute, wenn sie auf die Gesellschaft gucken, dann haben sie das Gefühl, es ist schlimmer geworden. Ja.